Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ein auf 12 Jahre angelegtes Projekt, um ein literarisches Gesamtwerk zusammenzutragen. Knapp 6 Millionen Euro ist das der Deutschen Forschungsgemeinschaft wert. Damit besser und womöglich richtig zu verstehen ist, was der in Kairo geborene Dichter Ibn Nubata vor 800 Jahren in Damaskus aufgeschrieben hat. Geleitet wird das Projekt von Thomas Bauer, Professor für Islamwissenschaft und Arabistik in Münster und Leibniz-Preisträger. Viel Wissenswertes hat er über die arabische Welt zu sagen, die uns immer stärker begleitet, ohne dass wir wirklich viel über sie wüssten. Einen schönen guten Abend, Herr Bauer.
Guten Abend, Frau Butke.
Was interessiert Sie an Ibn Nubata?
Vielerlei. Zum einen ist seine Dichtung, in die ich mich eigentlich schon vor vielen Jahren verliebt habe, einfach großartig. Er war tatsächlich einer der größten Meister der Sprache. Seine Gedichte sind so ein unglaublicher sprachlicher Raffinesse. Er spielt mit Zweideutigkeiten und mit dem Klang der Sprache, hat Leitmotive, die sich durch seine Gedichte ziehen und immer in neuen Kontexten erscheinen. Aber es ist natürlich auch insgesamt die ganze Zeit, die einen interessiert. Denn wir haben es ja hier, anders als man das bisher oft geglaubt hat, tatsächlich mit einer der ganz, ganz großen Epochen der arabischen Literaturgeschichte zu tun. Bisher hat man die Mamlukenzeit ja, was die schönen Künste betrifft, ja immer nur auf die Architektur geguckt. Die ist ja unübersehbar, diese wunderschönen Bauwerke aus der Mamlukenzeit in Kairo, in Damaskus und anderswo. Aber inzwischen entdeckt man auch zunehmend, wie großartig die Literatur dieser Epoche war.
Und welche Kontexte sind Ihnen besonders wichtig? Was wollen Sie mit Ihrem Projekt erforschen bzw. widerlegen?
Also zunächst einmal geht es darum, endlich eine lesbare Ausgabe der Werke Ibn Nubatas vorzulegen. Das wäre die erste Ausgabe des Gesamtwerks eines der ganz bedeutenden Intellektuellen und Literaten einer Zeit. Und daraus kann man auch viel ablesen. Da kann man zum Beispiel ablesen, und das wissen wir jetzt schon, dass das übliche Vorurteil, dass im Islam Politik und Religion ganz, ganz eng miteinander verwoben sind und überall in der ganzen Politik Religion mit drin ist, dass das so nicht stimmt. Wir haben ja diese vielen Lobgedichte an Fürsten, deren rein weltliche Tugenden, Energie, Durchsetzung, Freigiebigkeit etc. gelobt werden, aber so gut wie nie irgendwas Religiöses vorkommt. Wir haben einen Herrscherratgeber von ihm, wir wissen auch, für wen er den geschrieben hat, wir wissen sogar wann und in welchem Jahr und warum, der rein machiavellistisch ist, also ungefähr 100 Jahre vor Machiavells Principe hat er den geschrieben, und das soll der Fürst nichts Religiöses machen, er soll nicht für das Seelenheil seiner Untertanen sorgen oder sich besonders streng an islamische Gesetze halten, sondern er soll einfach durchsetzungsfähig, klug, raffiniert etc. sein. Das ist also ein ganz ungewöhnliches Bild, wenn man das heutige Bild vom Islam sich anschaut.
Das heutige Bild des Islam jetzt gespiegelt mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Wie kommt es dann, dass wir heute ganz anders denken, als Ibn Nubata vor 800 Jahren geschrieben hat?
Ich glaube, dass wir überhaupt heute in einer Welt leben, die im Wesentlichen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich völlig neu definiert hat. Das gilt für den Islam, das gilt aber auch für das Christentum und überhaupt für Europa. Unsere ganzen Vorstellungen stammen aus dieser Zeit. Und diese Zeit ist auch letzten Endes schuld daran, dass wir eben Nubata heute neu entdecken müssen. Denn bis in diese Zeit hinein hat man ihn ja gekannt und auch viel gelesen. Dann aber kam Europa, das zunächst mal diesen Fortschrittsgedanken hatte und dann den Kolonialgedanken entwickelt hat und sich rechtfertigen musste, warum man denn islamische Länder zum Ziel nimmt, die doch Zivilisation schon hatten. Man hat ja gedacht, den Schwarzen und so weiter, den könne man Zivilisation bringen aus der damaligen europäischen Perspektive, sah das so aus. Bei Muslimen war das ja nicht so, die hatten das ja alles schon. Und schon Napoleon hat, als er in Ägypten 1798 gelandet ist, gesagt, wir bringen euch die alte Größe zurück. Und dieses Zurück zur alten Größe setzt ja voraus, dass es eine Niedergangszeit gegeben hat. Und die Einheimischen haben dann im Zuge von Nationalismus und dann später von Islamismus diesen Diskurs ganz stark selber verinnerlicht. Und seitdem gilt die Mamlukenzeit für viele in Ägypten und Syrien als eine Zeit der Stagnation und des Niedergangs, was nun überhaupt nicht der Fall war. Und das hat dazu geführt, dass das ganze Schrifttum dieser Zeit ganz, ganz stark vernachlässigt worden ist. Und alle immer nur auf ein vermeintliches goldenes Zeitalter im 9., 10. Jahrhundert schauen und dann sagen, ja, spätestens seit dem Mongolensturm 1258 war da nichts mehr. Und es ist ganz, ganz wichtig, dieses Geschichtsbild zu widerlegen und aus dieser ja letzten Endes kolonialistischen Wahrnehmung herauszukommen. und aus dieser nationalistischen Überlegung, denn die Herrscher bei den Mamluken stammten ja selber nicht aus Ägypten und Syrien, sondern kamen von außerhalb, waren aber natürlich trotzdem dann eben Ägypter, weil sie da lebten und starben. Aber es gibt immer noch diesen Diskurs, es wäre eine Fremdherrschaft gewesen etc.
5,9 Millionen Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Sind Islamwissenschaften und Arabistik in Deutschland keine Orchideenfächer? Mir ist die Forschung sich bewusst, wie wichtig Aufklärung statt Klischee und Vorurteil ist und dass es viel, wie Sie ja gerade geschildert haben, aus dem Weg zu räumen gilt?
Einerseits ja, wir sind tatsächlich kein Orchideenfach mehr, wobei man sagen muss, dass ja auch Fächer, die sich mit China oder Indien beschäftigen, eigentlich keine Orchideenfächer sind, sondern sich mit ganz großen Teilen dieser Welt beschäftigen und inzwischen auch Ressourcen haben und als wichtig erachtet werden. Man kann nicht in einer globalisierten Welt leben und sagen, wir wollen uns wissenschaftlich aber mit der anderen Welt gar nicht auseinandersetzen. In dem Fall ist es allerdings ein bisschen ein Glück, weil es ist ja ein philologisches Projekt, das also einer Forschungsrichtung zugehört, die im Moment eher nicht besonders segensreich behandelt wird. Aber in dem Fall ist es mir eben gelungen, doch zu überzeugen, wie wichtig das Projekt ist. Und wir haben auch schon ganz enorme Vorarbeiten gemacht. Wir haben also auch schon andere Dichter aus dieser Zeit ediert und Studien betrieben über die Literatur dieser Epoche.
Das heißt, die 12 Jahre bis zum Ende des Forschungsprojekts, das ist für Sie ein Wimpernschlag der Geschichte.
Natürlich, ja. Aber eben Nobata gibt uns auch genug zu tun. Er hat nämlich zum Beispiel seine Gedichte auch ständig überarbeitet. Also wir können einem Dichter aus dem 14. Jahrhundert über die Schulter schauen. Und das ist was literaturgeschichtlich auch ziemlich Einmaliges.
Dann wünsche ich Ihnen aber trotzdem viel Geduld. Professor Thomas Bauer über das Forschungsprojekt zum literarischen Werk des arabischen Dichters Ibn Nobata. Herr Bauer, besten Dank, schönen Abend.
Besten Dank, Frau Wuttke.